Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge unseres PwC Transfer Pricing Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich heute gemeinsam mit Susan van der Ham, Partnerin im Bereich Transfer Pricing bei PwC, und Thomas Bittner, Senior Manager und, ich darf ruhig sagen, Vollblutökonom und Erfahrung in der empirischen Politikberatung, bevor er zu PwC kam, über ein äußerst spannendes Thema sprechen darf, nämlich über das neue Konsultationspapier der OECD zu Amount B. Das müssen wir vielleicht auch direkt zu Beginn erstmal ein bisschen in den Gesamtkontext der BEPS 2.0-Initiative einordnen. Und damit würde ich direkt an dich, Susanne, übergeben. Vielleicht magst du das für unseren Hörerkreis noch einmal kurz einordnen.
Das mache ich sehr gerne. Erst nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, worum geht es bei Amount B? Amount B ist Bestandteil des Zwei-Säulen-Projekts und ist Teil von Pillar 1. Aber anders als Amount A, wo es ja um eine Umverteilung von Besteuerungsrechten zugunsten der Marktstaaten geht und wo nur ganz, ganz wenige Unternehmen betroffen sind, weil das an sehr hohe Profitabilitäts- und Größengrenzen gebunden ist, wird Amount B eigentlich auf eine ganz große Anzahl von Unternehmen Anwendung finden können und ist deshalb auch für eine breite Masse eigentlich interessant. Es geht darum, dass man eine Vereinfachungsregel für sogenannte Baseline-Marketing- und Vertriebsaktivitäten findet. Wir haben ja schon sowas wie so eine Vereinfachungsregel für die Low-Value-Added-Services. Die funktionieren aus meiner Sicht ja auch ganz gut. Und jetzt geht es halt darum, dass man auch in dem Bereich der einfachen Vertriebs- und Marketingaktivitäten eine ähnlich praktikable Vereinfachungsregel findet, die idealerweise eine breite Anwendung finden kann. Warum ist das überhaupt relevant? Nun, relevant ist das, weil wir haben sehr, sehr viele internationale Besteuerungskonflikte. Die Fallzahlen sind immer noch sehr, sehr hoch. In den letzten 3 Jahren hat sich da nicht so viel getan. Deutschland ist immer noch unter den Top 3 Ländern, was die offenen Verständigungsverfahren anbelangt. Und ein ganz, ganz großer Teil dieser Besteuerungskonfliktfälle befasst sich mit Vertriebstransaktionen. Also wie vergütet man einfache Vertriebsgesellschaften für die Leistungen, die diese Einheiten erbringen? Und man hofft sich jetzt mit der Vereinfachungsregel eigentlich zukünftige Besteuerungskonflikte in dem Bereich zu vermeiden. Und man hofft natürlich auch, dass man laufende Verfahren damit vielleicht auch schneller beenden kann, sodass man endlich was gegen die hohen Fallzahlen in der Hand hat und getan wird. Und ganz elementares Kriterium ist Ressourcenschonung. Und es ist ein erklärtes Ziel, auch im Amount B Papier, dass insbesondere sogenannte Low-Capacity Jurisdictions geschont werden sollen. Also solche Länder, die eigentlich in der Finanzverwaltung nicht genug Ressourcen zur Verfügung haben, um diese internationalen Besteuerungskonflikte zu führen. Ja, das ist so die allgemeine Einordnung. Isabel, soll ich direkt gleich weitermachen, wenn es um die Bausteine von Amount B geht?
Ja, ich glaube, das wäre super, Susanne, weil die OECD eben ein Diskussionspapier vorgestellt hat. Das heißt, sie hat verschiedene Varianten vorgeschlagen, wie man eben solche Baseline-Distribution-Aktivitäten definieren kann und sollte. Und ich glaube, darüber sollten wir auch im ersten Schritt gemeinsam sprechen. Von daher wäre es super, wenn du vielleicht einmal kurz erläuterst, welche beiden Varianten die OECD da jetzt zur Diskussion gestellt hat.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also ganz grundsätzlich ist es so, dass das neue Diskussionspapier im Wesentlichen 2 Bausteine hat. Das ist zum einen das Scoping. Da geht es darum, welche Geschäftsbeziehungen bzw. welche Aktivitäten sollen eigentlich unter Amount B fallen, also welche sollen in den Genuss der Vereinfachungsregeln kommen. Und der zweite Teil, da geht es um die Preismatrix und die Frage, wie sollen diese Aktivitäten zukünftig vergütet werden. Ganz spannend, wie gesagt, der Teil Scoping. Und ich kann schon vorausschicken, die Scoping-Regeln, die jetzt in dem Diskussionspapier vorgesehen sind, sind relativ komplex, immer noch relativ komplex, und die würde ich gern kurz vorstellen wollen. Zum einen gibt es Transaktionstypen, die zukünftig unter die Vereinfachungsregeln fallen können. Das sind insbesondere 2 verschiedene Transaktionstypen. Das ist der Einkauf und Verkauf von physischen Produkten und Waren. Das ist der eine Transaktionstyp, und der andere ist Handelsvertreter und Kommissionärstätigkeit in Bezug von dem Vertrieb von Produkten und Waren. Und man merkt jetzt, es stellt klar auf physische Produkte und Waren ab. Das heißt, im Umkehrschluss ausgeschlossen sind Vertriebsaktivitäten im Zusammenhang mit Dienstleistungen und auch Vertriebsaktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Produkten und Leistungen. Wobei hier im Bereich der digitalen Produkte wohl noch einiges an Diskussionsbedarf besteht, sodass im Moment noch nicht ganz klar ist, ob die vielleicht doch noch mit aufgenommen werden. Und da kommt schon das erste Problem, weil man ja in der Praxis häufig nicht nur reine physischen Produkte sieht, sondern häufig werden ja so Full-Service-Pakete oder Wartungspakete etc. Vertrieben, sodass gar keine klare Abgrenzung zwischen einem physischen Produkt und einem Produkt und einer Dienstleistung möglich ist. Und da denke ich, wird es schon die erste Reibungshitze in der Praxis geben, wenn es um die Einordnung von bestimmten Transaktionstypen in diese Scoping-Regeln geht. Die zweite große Schwierigkeit, wie ich finde, ist, dass dieses Amount B-Papier und die Vereinfachungsregeln nur für Großhandel, also Wholesale Distribution, zur Anwendung kommen soll. Retail wird explizit ausgeschlossen. Also alles, was im Bereich Einzelhandel stattfindet, und Einzelhandel ist definiert an Vertrieb an den Endkunden des Produkts oder den Endkonsumenten des Produkts, das soll ausgeschlossen sein. Wenn man sich jetzt mal die verschiedenen Industrien anguckt, gerade auch in der chemischen Industrie oder auch in der Bekleidungsindustrie, finden häufig Wholesale- und Retail-Aktivitäten gleichzeitig statt. Manche Produkte in der chemischen Industrie werden zum Beispiel an Endkunden vertrieben, die die Produkte konsumieren. Andere werden im Wege des Großhandels weiterverkauft und das kann zum Teil dasselbe Produkt betreffen. Wie hier in der Praxis die Abgrenzung stattfinden soll, ist im Moment komplett fraglich. Es wird aber eine Art De Minimis-Regelung geben, wo geringfügige Einzelhandelstätigkeit unkritisch sein soll. Außerdem ausgeschlossen sind Commodities, weil man dort so große funktionale Abweichungen der Vertriebsaktivitäten sieht. Sprich, Konzentration ist auf Vertriebsaktivitäten, also Kernvertriebsfunktionen. Die werden in dem Papier leider nicht definiert, aber es gibt einige Beispiele, und zwar Einkauf zum Wiederverkauf, Neukundenakquise und Management von Kundenbeziehungen sollen da klassisch dazu gehören. Und heute werden im Moment zwei alternative Scoping-Ansätze diskutiert. Ein rein quantitativer Ansatz, das ist sozusagen Alternative A, die im Diskussionspapier vorgestellt wird. Und das zweite ist ein qualitativer Ansatz, der im Wesentlichen eine Kombination aus quantitativ und qualitativem Ansatz darstellt und als Alternative B im Diskussionspapier vorgestellt wird. Wenn man sich die Alternative A anschaut, den rein quantitativen Ansatz, der stellt darauf ab, dass die Vereinfachungsregel immer dann zur Anwendung kommt, wenn man auch eine einseitige Verrechnungspreismethode, insbesondere also die transaktionsbezogene Nettomargenmethode, anwenden kann. Und da wird im Wesentlichen auf die Anwendungsvoraussetzungen abgestellt, die sich auch schon in den OECD-Verrechnungspreisrichtlinien dazu finden. Und hinzu tritt jetzt eine Kennziffer, auf deren Basis die Anwendbarkeit getestet werden soll. Und diese Kennziffer ist ganz neu. Es ist nämlich der Anteil der operativen Aufwendungen am Umsatz. Das ist eine Kennziffer, die bisher nicht so eine große Rolle in der Verrechnungspreiswelt gespielt hat. Aber die wird jetzt ins Zentrum sozusagen gerückt. Und immer dann, wenn der Anteil der operativen Aufwendung am Umsatz zwischen 3% an der unteren Kante und 50 beziehungsweise 30% an der oberen Kante, da ist man noch in der Diskussion, liegt, dann soll nach Lesart des quantitativen Ansatzes die Vereinfachungsregeln zur Anwendung kommen. Mehr nicht. Die quantitativen Regeln bauen wirklich nur auf diese einfache Anwendung der finanziellen Kennziffern. Der qualitative Ansatz basiert im Wesentlichen auch auf diesem quantitativen Ansatz. Da kommt jetzt nur noch ein weiterer Test dazu, ein qualitativer Test. Und zwar soll dabei untersucht werden, ob sogenannte Non-Baseline Contributions vorgenommen werden. Das heißt, dass dass sozusagen die Vertriebsgesellschaft, die Vertriebsfunktion, die man sich hier anschaut, ob die nicht doch noch irgendwelche Leistungen erbringt, die über den liegen, die jetzt eine reine Routinetätigkeit darstellen. Und da werden auch wieder Beispiele genannt, zum Beispiel technisch anspruchsvolle Installationen oder das Halten einer Vertriebslizenz, eine Zulassung in einem bestimmten Vertriebsgebiet soll so eine Non-Baseline-Contribution darstellen. Und immer wenn die hinzutritt, dann kann die Vereinfachungsregel nicht angewendet werden, liegen Non-Baseline-Contributions nicht vor. So kann nach Lesart des qualitativen Ansatzes eine Anwendung der Vereinfachungsregeln erfolgen. Ja, Isabel, das sind die zwei möglichen Ansätze, die momentan diskutiert werden. Die OECD ist da noch unentschieden und ja, die stehen jetzt im Raum zur Diskussion.
Ja, und was vielleicht ganz spannend ist, danke dir, Susanne, ist, dass die OECD auch klar gesagt hat in ihrem Diskussionspapier, dass, obwohl sie jetzt eben diese beiden Alternativen skizziert hat, das nicht heißen muss, dass wir am Ende des Jahres, denn bis dahin soll die Arbeit an der Mount B abgeschlossen sein, wir nicht vielleicht eine Kombination beider Ansätze oder eine Modifikation oder vielleicht einen ganz anderen Ansatz sehen. Also hier ist die OECD explizit auch in ihrer Aussage so gewesen, dass sie sagt, basierend auf den Diskussionsbeiträgen, die eben jetzt eingereicht werden zu dem Papier, kann es eben auch durchaus sein, dass man hier vielleicht nochmal ganz andere Ansätze findet oder eben eine Kombination aus beiden. Und vielleicht mit dem im Hinterkopf würde ich mal ganz offen dich fragen, Thomas, bist du denn eher für Alternative A oder B und warum denn?
Ja, also vielleicht grundsätzlich mal vorab, was bedeutet denn Alternative A und was sagt uns denn eigentlich dieser Indikator, Susanne, den du ja richtigerweise als Indikator bezeichnet hast, der bisher noch nicht so in der Verrechnungspreiswelt aufgetaucht ist, nämlich das Verhältnis Operating Expenses durch Sales. Was stellt sich die OECD da vor? Was misst dieser Indikator? Der Indikator sagt einfach, wie viel Vertriebskosten, grob gesprochen, brauche ich denn für Euro Umsatz, für einen Euro Umsatz? Und die Unterstellung ist halt eben, je höher diese Vertriebskosten sind pro Euro Umsatz, also je höher der Indikator ist, desto höher ist die Funktionsintensität des Vertreibers. Und das sieht man dann hinterher auch in der Preismatrix, die wir noch besprechen können, desto höher ist der unterstellte fremdübliche Gewinn. Einerseits als Ökonom bin ich natürlich dafür, für solche allein quantitativen Indikatoren, die schaffen auch sowas wie vermeintlich Klarheit. Ja, aber auf der anderen Seite, und das werden wir auch hinterher noch besprechen, wird man sehen, dass die Berechnung dieses Indikators an sich, was sind denn eigentlich Operating Expenses? Ja, wie werden die handelsrechtlich erfasst, dass das eine wirklich nicht so einfache, triviale Angelegenheit ist? Und der zweite Punkt, da können wir uns auch noch hinterher drüber unterhalten, ist, dass gar nicht mal sicher ist, ob es eine solche streng lineare Beziehung, positive Beziehung zwischen Umsatzrenditen einerseits und dieser Funktionsintensität gibt, sodass ich dann letztendlich nach anfänglicher Sympathie für Alternative A dann doch zur Alternative B neige und sage, ja, es macht Sinn, solch einen Indikator grundsätzlich mal anzuschauen, aber er ist mit Sicherheit nicht als alleiniger Entscheidungskriterium geeignet. Deswegen, wenn Alternative A, dann aber bitte ergänzen und qualitative Review, dann sind wir halt bei Alternative B. Dass ich grundsätzliche Vorbehalte habe gegen diese Indikatoren, ja, das werden wir gleich noch sehen, wenn wir die Verrechnungspreismatrix besprechen. Das ist also die Matrix, die halt fremdübliche Gewinne gewissen Unternehmenstypen zuordnet. Ich weiß nicht, Isabel, möchtest du jetzt einmal die Matrix vorstellen, dass wir dann zum nächsten Teil kommen?
Mache ich gerne. Vorher will ich nur vielleicht Susanne einmal die Möglichkeit geben, auch zu sagen, ob sie denn eher für Variante oder Alternative A oder B wäre. Jetzt hast du dich ja sehr intensiv damit beschäftigt, gerade auch ausgeführt. Hast du denn eine klare Präferenz, genauso wie Thomas, für eine Kombination?
Ja, also der qualitative Ansatz, der hat natürlich einen Charme, einen sehr starken Charme, und der ist das liegt in der Einfachheit, ne? Also simple is beautiful. Das ist halt relativ leicht operationalisierbar, relativ leicht anwendbar. Und insofern finde ich, hat das schon einen gewissen Charme. Allerdings ist es auch ziemlich holzschnittartig und möglicherweise nicht sachgerecht. Und da würde natürlich der zweite Ansatz, der qualitative Ansatz, so ein bisschen mehr Augenmaß reinbringen. Allerdings hat der zweite Ansatz aus meiner Sicht auch erhebliche Nachteile. Und zwar führt er ja wieder zu Diskussionen und subjektiver Einordnung und insofern wieder zu möglichen Besteuerungskonflikten, wenn da bei der Einordnung unterschiedliche Auffassungen existieren. Deshalb habe ich eigentlich am Ende aller Tage keine echte Präferenz für den quantitativen oder den qualitativen Ansatz unter der Voraussetzung, dass es nur einen Ansatz gibt, für den sich die OECD entscheidet und den sie empfiehlt und man sicherstellen kann, dass dieser konsistent und flächendeckend angewendet wird. Dann wäre ich sogar so ein bisschen neutral zwischen den beiden Ansätzen.
Danke dir, Susanne, für die Ausführungen zu den Scoping-Kriterien und den beiden Varianten. Ich glaube, jetzt können wir auch einfach mal auf diese Preismatrix gucken, über die wir ja schon mehrfach andeutungsweise gesprochen haben. Vielleicht erkläre ich einmal ganz kurz, wie die grundsätzlich aufgebaut ist. Und zwar hat die OECD eben basierend auf einer globalen Benchmarking-Analyse und dem daraus resultierenden Datenset eine Preismatrix gebildet, die zwei Dimensionen unterscheidet. Die eine Dimension orientiert sich an bestimmten Industriegruppen. Da wurden drei Gruppen gebildet, in denen die Vergleichsunternehmen, die man gefunden hat, einsortiert wurden, die eben alle Routine-Vertriebsleistungen machen sollen. Dabei hat man sich an den Produkten orientiert, die sie vertreiben. Und die Gruppen unterscheiden sich dahingehend, dass die eine tendenziell niedrige Gewinne hat, die andere unauffällig normale Gewinne und die dritte Gruppe eben eher höhere Gewinne. Und das zweite Kriterium, die zweite Dimension dieser Preismatrix, sind sogenannte Intensitätsfaktoren und die definiert die OECD in dem Diskussionspapier anhand von zwei Kennziffern. Die eine Kennziffer ist das Verhältnis der operativen Vermögenswerte zum Umsatz und die zweite Kennziffer ist das Verhältnis der operativen Aufwendung zum Umsatz. Das hatten wir ja gerade schon beim Scoping gehört. Und anhand dieser beiden Kennziffern oder einer Kombination der Intensität oder der Höhe dieser Kennziffern werden dann fünf Kategorien gebildet. Und so ergibt sich eben in der Matrix ein Grid von 15 Feldern mit unterschiedlichen Gewinnkennziffern. Dabei stellt die OECD auf den Return on Sales ab und der niedrigste Wert bei geringer Intensität und der niedrigsten Industriegruppe liegt bei 1,5 und die oberste Gruppe liegt bei 5,5. Das ist also die Bandbreite an Nettorenditen, die da aufgespannt wird. In jeder einzelnen Zelle soll der tatsächliche Wert dann in der Bandbreite von 0,5 Prozentpunkten um diesen Wert herum liegen. Das vielleicht nochmal ganz einfach zu der Matrix. Zusätzlich gibt es noch einen Verprobungsmechanismus auf Basis der Berry Ratio, der dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Ober- und Untergrenze gibt, basierend für die Vergütung der Tested Party, nämlich von einem Unterwert von 1,05 und einem Oberwert von 1,5. Der soll also zusätzlich berechnet werden und wenn das Unternehmen über oder unterhalb diesen Wert liegt, dann wird diese EBIT-Marge, die sich aus der Preismatrix ergibt, angepasst auf den nächstgelegenen Punkt des Korridors, also entweder von oben oder von unten kommend. Das klingt jetzt erstmal auf den ersten Schritt, vor allen Dingen, wenn man es versucht, verbal zu erklären, ohne die Matrix vor sich zu sehen, doch nicht ganz so einfach, Thomas. Was waren denn deine ersten Beobachtungen, als du dir diese Matrix angeguckt hast? Wie findest du denn den Vorschlag der OECD?
Also auf den ersten Blick fand ich das ziemlich gut, was die OECD gemacht hat. Ja, weil was macht sie? Sie sagt, die Gewinne eines einfachen Vertreibers, die hängen von industriespezifischen Faktoren ab. Ja, dazu hat sie diese drei Gruppen gebildet, Gruppen 1, 2, 3. Und dann nochmal von Faktoren oder Merkmalen, die der Vertreiber selbst hat. Ne? Also wie wir im Verrechnungspreis-Jargon sagen, der Tested Party. Ja, damit greift sie natürlich schon mal grundsätzlich ganz viele Determinanten ab. Oder Gruppen von Determinanten, das ist ja ganz gut. Und sie zieht ja auch noch in Erwägung, ob diese Matrix, die auf globalen Daten basiert, wie du gesagt hast, ja auch dann für bestimmte Länder angepasst werden soll, die höheres wirtschaftliches Risiko haben. Ja, also bringt sie auch noch so eine regionale Dimension da rein oder länderspezifische Dimension. Also erstmal der erste Blick, der war echt positiv, der erste Eindruck. Dann habe ich mir das mal genauer angeguckt und auch den Anhang und dann musste ich so ein bisschen zurücktreten von meiner ursprünglich positiven Einschätzung. Wenn man zum Beispiel diese drei Gruppen sich anschaut, in die die OECD die Welt einteilt, ne, dann sind die wahnsinnig heterogen. Also wenn man sich die große Gruppe 3 mal anschaut, ja, das ist dann so eine Gruppe, das ist ein Sammelbecken für Vertreiber von pharmazeutischen Produkten und Gebrauchtwagen. Ja, und das widerspricht so meiner Intuition, dass man halt also die Vertreiber da in einen Topf werfen kann. Ne? Gruppe 2 ist ähnlich heterogen, ja, da gibt es halt dann eben Fahrzeugbau, also oder Vertrieb von Fahrzeugen und gleichzeitig den Vertrieb von Fellen und Schmuckstücken, ja, und Textilien. Also die Gruppen sind wahnsinnig heterogen und ob das jetzt eine gewisse ökonomische Ratio hat oder ob das wirklich robust ist. Von der Klassifikation her, da habe ich doch so eine gewisse Bauchschmerzen. Ne? Und dieselben Bauchschmerzen habe ich eigentlich auch bei dieser Klassifikation der Tested Party. Ja, natürlich nimmt man da diese Funktionsintensitätsindikatoren, ja, Return on Assets und nicht Return on Assets, Asset Intensität, also Asset durch Sales und auch Operating Expenses durch Sales und geht davon aus, naja, je höher die Indikatoren sind, desto mehr Funktionen übt das Unternehmen aus, desto mehr Gewinn soll ihm auch zugeschrieben werden. Aber habe ich mal nachgedacht, was denn passiert, wenn jetzt in einer Rezession bei konstanten Assets ja die Umsätze einfach zurückgehen? Der Vertreiber ist ja jetzt nicht so unplausibel, die Annahme. Was passiert denn dann? Dann steigt ja das Verhältnis, ja, von Assets zu Sales. Und das würde bedeuten, dass ein Routinevertreiber in einer Rezension, wo die Umsätze sinken, eigentlich mehr verdienen soll. Aber das fand ich jetzt nicht unbedingt so intuitiv richtig. Fand auch nicht so ganz klar, ob es wirklich so einen klar positiven Zusammenhang gibt zwischen diesen Indikatoren. Ja, ist es wirklich so, dass das Unternehmen halt mit mehr Asset-Einsatz immer mehr verdienen sollen, ja, kann ja auch sagen, genau umgekehrt, nö, wenn weniger verdient, wer Assets eingesetzt werden sollen pro Umsatz, dann ist das effizienter. Gerade die Unternehmen, die wenig Assets einsetzen, bei sonst gleichen Bedingungen, müssen mehr verdienen. Also wenn man genauer drüber nachdenkt, dann ist diese Matrix doch nicht so logisch ableitbar, wie sie auf den ersten Blick erscheint und damit auch angreifbar. Ja, und deswegen neige ich mittlerweile dazu, nach längerem Nachdenken, weil diese Beziehungen nicht ganz so klar sind, wie sie die OECD in der Matrix unterstellt, dann doch für eine klare Vereinfachung zu plädieren und sagen, weniger Klassen, möglicherweise auch eine Differenzierung nach Industrien, so eine aufzugeben und dann zu sagen, es gibt eine einheitliche Bandbreite, wie immer die aussieht, ja, wie breit die ist, da kann man ja trefflich drüber diskutieren. Und dann zu sagen, okay, wenn man da drin ist, das reicht erstmal. Und wenn man rausfällt, dann kann man dann halt besonders das Rausfallen begründen. Ein zweiter Punkt oder grundsätzlicher Punkt, der mir aufgefallen ist, die Renditen sind eigentlich viel zu hoch, die da drin sind. Also wenn man sich anguckt, bei manchen Renditen, Isabel, du hast ja gesagt, der Bandbreite spannt sich so 1-6%, ja. Welcher Konzern verdient so viel, dass die Rendite für eine einfache Routineeinheit, und Isabel, du hast ja eingangs gesagt, ja, es geht hier wirklich um einfache Vertriebsfunktionen, ne, für alles Komplexe sind ja gar nicht Gegenstand der Analyse. Ja, welche Industrie oder welches Unternehmen verdient so viel, dass sie 5-6% der Routineeinheit geben kann? Was bleibt denn dann eigentlich übrig für die Entlohnung anderer Routinefunktionen oder des Strategieträgers, der die immateriellen Wirtschaftsgüter hält? Ja, also da, meiner Meinung nach, müsste man auch nochmal drüber nachdenken, ob man dann unabhängig davon, ob man jetzt diese Klassifikation beibehält oder nicht, diese Vertriebsrenditen nochmal nachjustiert. Das sind so meine Hauptkritikpunkte. Also deswegen insgesamt, der Ansatz ist grundsätzlich gut, eine Vereinfachung. Ich glaube, hier ist die OECD ein bisschen zu weit in die Richtung gegangen, dem Anspruch deiner wissenschaftlichen Anforderungen Genüge zu tun. Mein Plädoyer wäre, es zu vereinfachen, damit auch streitunabhängiger zu machen und insbesondere die gesamte Rentabilität des Konzerns zu berücksichtigen. Ich weiß nicht, Isabel oder Susanne, habt ihr da andere Eindrücke? Ich mag vielleicht da etwas zu sehr aus der Perspektive des Volkswirts drauf zu schauen.
Also vielleicht, wenn ich ergänzen darf zuerst, Susanne, was mir noch auffällt, ist, dass, glaube ich, auch in der praktischen Umsetzung noch viele Fragen zu klären sind. Also was die OECD ja klar sagt, ist, dass das eine Ex-Post-Anwendung sein soll. Und die Bandbreiten, auf die man dann steuert, sind ja sehr eng. Also wir haben im Prinzip dann einen Zielwert und ein halbes Prozentpunkt nach oben und nach unten darum. Das muss man schon sehr genau treffen. Und meine Hypothese wäre jetzt mal, dass das ganz oft nur mit Jahresendanpassungen geht. Und dann stellt sich da natürlich die Frage, wie kann das möglichst einfach gestaltet werden? Wie vermeidet man komplexe Rückwirkungen zu Zoll- und Umsatzsteueraspekten, die wir aus der Praxis heraus ganz häufig als ein Problem sehen bei Jahresendanpassungen rein in der operationellen Umsetzung? Ich glaube, da wäre eine Guidance noch sehr hilfreich. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch zu sagen, man guckt doch auf Mehrjahresschnitte, so wie wir das ja oft auch im klassischen Benchmarking machen. Eine weitere praktische Frage, die sich mir stellt, ist, was für einen Rechnungslegungsstandard legt man denn jetzt zugrunde? Geht man auf den Rechnungslegungsstandard des Konzernabschlusses oder müssen wir doch auf lokale Rechnungslegungsstandards gehen, wie das in ganz vielen Ländern ja nach wie vor gefordert ist? Und eine andere Frage für mich ist, weil wir jetzt ja eben diesen Fokus auf diese Intensitätsfaktoren haben, ne, und diese Werte ja ganz entscheidend dafür sind, in welcher der Spalten, in welcher der Zeilen man landet, ist ja die Frage, wenn in diesen operativen Aufwendungen, die ja ganz stark treiben, auch das Scoping vielleicht Positionen drin sind, die man eher als durchlaufende Posten betrachten würde, welche klaren Regeln können wir uns geben, um diese rauszunehmen? Also wenn es zum Beispiel externe Marketingkosten gibt, die man aber eigentlich für den Strategieträger leistet, müssen die dann drin sein oder müssen die rausgerechnet werden? Ich glaube, hier können sich in der Praxis noch ganz, ganz viele Fragen stellen. Und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, Thomas, ist, dass es ja eigentlich noch eine zusätzliche Ebene an Komplexität gibt, weil momentan haben wir nur über diese globale Preismatrix gesprochen, aber es gibt ja in dem Diskussionspapier eben auch noch die Diskussion darüber, dass man für bestimmte Länder eben zusätzlich eine weitere lokale Preismatrix festlegen kann, was es jetzt nicht unbedingt noch einfacher machen wird, damit umzugehen. Das wären vielleicht so noch zusätzliche Beobachtungen, die ich noch mit einwerfen will. Ich weiß nicht, Susanne, ob du noch ergänzende Anmerkungen rund um die Preismatrix hast?
Ja, also ich glaube auch, dass die von dir angesprochenen Modifikationen, ne, da gibt es ja geografische Modifikationen für irgendwelche Risikoländer und dann noch irgendwie die Möglichkeit, lokale Preismatrizen zu verwenden. Also das halte ich für eine Komplexität, die eigentlich der Vereinfachungsregel entgegenspricht. Und ich glaube, die Preismatrix für sich gesehen ist schon herausfordernd. Deshalb glaube ich, diese Sonderlocken sollten einfach weggelassen werden, auch wenn sie sicherlich einem politischen Kompromiss geschuldet sind. Und ein Aspekt, der sich noch mit der Ex-Post-Betrachtung und der Preisanpassung am Jahresende befasst, ist das ganze Thema Zoll, das ja auch nicht ganz konfliktfrei abläuft. Und natürlich kann man mit so einem Amount-B-Papier jetzt nicht auch noch das Alignment zwischen Verrechnungspreisregeln und Zoll lösen. Aber das ist natürlich eine Komplexität, die an der Stelle noch hinzukommt, weil ja viele Zolljurisdiktionen so rückwirkende Preisanpassungen zum Jahresende gar nicht so ganz einfach zulassen und deshalb dort auch Leakages entstehen und zusätzliche Aufwendungen für die Unternehmen, die man eigentlich vermeiden müsste.
Danke dir, Susanne. Ich glaube, wenn wir das so hören, würde ich sagen, es gibt viel Diskussionsbedarf und es ist sehr spannend abzuwarten, welche Diskussionsbeiträge auch eingereicht werden. Wenn wir jetzt vielleicht zum Abschluss unsere Diskussion noch mal so ein bisschen zusammenfassen wollen und vielleicht herauskristallisieren, was so der wichtigste Punkt für jeden von uns wäre und ich einfach mal die Frage stelle an jeden von euch beiden, wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet, was die OECD denn machen soll, wenn sie an dem finalen Papier bis Ende des Jahres arbeitet. Was wäre denn der Wunsch? Vielleicht zuerst an dich, Thomas.
Ich hätte den Wunsch, die Matrix zu vereinfachen. Also die Matrix im Extremfall auf eine bestimmte Bandbreite einzugrenzen, keine Differenzierung zwischen den Funktionen der Testparty und keine Differenzierung von Industrien, sondern erstmal zu sagen, das ist eine Bandbreite, nicht so eng wie bei Cost Plus für Low Value Adding Services, Cost Plus 5, Bandbreite meinetwegen plus minus 2 Prozentpunkte und es dabei dann belassen. Radikal Vereinfachung.
Danke dir. Susanne, was wäre dein Wunsch?
Ja, ich kann das eigentlich nur aufgreifen, was der Thomas da gesagt hat. Im Grunde, wenn man sich nochmal überlegt, was soll eigentlich diese ganze Amount B-Regelung bewirken? Es soll eine Vereinfachung bewirken. Und das, was wir jetzt vorliegen haben, hat aus meiner Sicht einen grundlegenden Webfehler. Es ist nämlich weder einfach, also wenn man jetzt mal das Scoping anschaut und auch die Preismatrix, noch liefert es weniger Konfliktpotenzial, weil es immer noch so viel Punkte, an denen Reibungshitze entstehen kann. Und ich glaube, dass die Regelungen, die jetzt oder die Vorschläge, die jetzt vorliegen, die sind schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich meine, man ist noch nicht dort angekommen, wo man eigentlich hin müsste, wenn man eine einfache Regel schaffen möchte. Und das hört jetzt nicht nur bei den komplizierten Scoping-Regeln auf oder der Preismatrix, sondern das betrifft auch die Dokumentationsvorschriften, die im Moment vorgesehen sind, die über das Local File als solches hinausgehen, insbesondere was die ganzen Finanzkennziffern anbelangt, die man jetzt auf segmentierter Basis vorlegen muss, damit man das Scoping vornehmen kann und die Preismatrix aussteuern kann. Das ist eigentlich eher eine Erhöhung der Dokumentationserfordernisse und das war ja eigentlich nicht gewollt. Gewollt war eine Vereinfachung und auch eine vereinfachte Dokumentation. Und das hat das Papier bisher nicht erreicht. Deshalb würde ich mir wünschen, dass die OECD mutiger ist und die Regeln radikal vereinfacht. Und das betrifft Scoping, Pricing und die Dokumentation.
Ja, dem anschließend, Susanne, kann ich eigentlich nicht mehr viel sagen, außer dass mein Wunsch wäre, dass es ein klarer Safe Harbor ist, aber nicht verpflichtend. Ich glaube, das, was wichtig ist, ist, dass man die Option behält, in bestimmten Sonderfällen den Fremdvergleichsnachweis auf eine andere Art zu führen, und zwar nicht nur auf den angesprochenen internen Preisvergleich, der genannt wird, sondern gegebenenfalls vielleicht auch mit anderen anerkannten Standardmethoden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier einen Safe Harbor schaffen, der einfach anzuwenden ist, aber eben auch nicht erheblichen Mehraufwand in anderen Ebenen bedeutet. Aber es sollte keine verpflichtende Regelung sein. Dafür sind einzelne Industrien oder Geschäftsmodelle dann vielleicht doch wieder zu komplex. Vielleicht damit vielen Dank an Sie alle fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.